Auch Sport in der Großstadt hilft, Leistungsfähigkeit zu verbessern und Gesundheit zu erhalten. Besser als nichts zu tun, also eine Ausrede, dass man in der Großstadt eben nicht die Möglichkeit hat, weil es da so gefährlich ist. Nein, das stimmt nicht. Allerdings würde ich auch nicht an den Hauptstraßen entlanglaufen, sondern dann würde ich mir eben Gegenden suchen. Das gibt es ja in jeder Stadt, wo es denn doch leichter und auch mit frischerer Luft versorgt möglich ist.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Matthies und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Ingo, wo machst du am liebsten Sport?
Draußen.
Wo draußen? In den Bergen, im Wald, an einem See oder am Meer?
In den Bergen.
Und in welcher Jahreszeit?
Am liebsten im Sommer.
Und zu welcher Tageszeit?
Am besten nachmittags.
So, wir halten mal fest. Du machst am liebsten draußen Sport. In den Bergen. Und besonders gern nachmittags.
Und im Sommer.
Und im Sommer. Warum ist das so? Nenn mir mal ein paar persönliche Gründe dafür.
Also draußen ist ja klar, weil ich glaube, dass Sport draußen natürlich immer ja eine Wahrnehmungsorgie ist. So kann man es ja beschreiben, weil viele andere Dinge einfach da zusätzlich dazukommen. In den Bergen, weil es einfach optisch ein Genuss ist. Ja, wenn man in den Bergen unterwegs ist, diese Vielfältigkeit, das Licht, die Luft, die Farben, diese Veränderungen auch in der Höhe, auch das ist sehr schön. Nachmittags deswegen, weil ich eben ja morgen schön gemütlich gerne schon mal frühstücke und so. Ich lasse mir immer Zeit und dann ist der Abend für mich oder der Nachmittag vorbereitend dann für den abendlichen Schlaf an sich so die beste Komponente, dann eben körperlich aktiv zu sein, weil ich weiß genau, dann schlafe ich schön und tief und fest, wenn ich es denn nicht übertreibe. Ja, und im Sommer, weil ich aber das Licht des Sommers liebe, es ist nicht um die Hitze, die brauche ich natürlich auch nicht, dann verlagere ich natürlich meinen Sport schon mal in die Stunden nach dem Sonnenuntergang, in der Regel meistens dann, aber die Sommerzeit ist für mich die Zeit des Sports, weil ich kann den ganzen Tag draußen sein.
Ich bin ja Norddeutscher.
Regenwetter, dunkel, Kälte, Sturm, Wind.
Auf jeden Fall mache ich sehr gerne am Meer Sport.
Das glaube ich.
Wie entscheidend ist die Umgebung, in der wir körperlich aktiv sind und Sport treiben? Darum soll es in dieser Folge gehen. Was ist effektiver, Indoor- oder Outdoor-Training? Wo ist die Luft am besten? Im Wald, am Meer, in den Bergen? Ist es überhaupt sinnvoll, in der Großstadt draußen Sport zu treiben? Und worauf sollten wir bei den Räumlichkeiten achten, wenn wir gern ins Fitnessstudio gehen? Solche und weitere Fragen wollen wir heute beantworten. Jetzt, wo alles sprießt und gedeiht, lädt die Natur zum Spazierengehen ein. Laufen, Radfahren, Wandern. Warum sind Frühlingsgefühle der richtige Motivator für mehr Sport?
Hast du das nicht auch erlebt, dass gerade, wenn du jetzt zum Beispiel bei dir in Hamburg an der Alster, dass plötzlich viel mehr Menschen draußen sind?
Ach, sofort.
Ja, und jetzt, wo gerade an den Wochenenden wir in der letzten Zeit ja auch schon viele schöne sonnige Tage hatten, dann sieht man ja schon, die Menschen gehen alle nach draußen. Warum? Weil die dunkle Jahreszeit, wenig Sonne, wenig Licht, Kälte, uns drinnen gehalten hat. Wir haben aber das Bedürfnis eben biologisch endlich mal wieder auch bedingt und auch getriggert, ja, die biologischen Werte des Lichts, der Luft, der Sonne einfach zu erfahren. Und genau deswegen ist der Frühling die beste Zeit, weil wir merken das ja auch, dass wir so wieder aktivierende Hormone viel mehr haben, vitalisierende Aspekte haben. Und das brauchen wir, weil das ist ja Leben und der Frühling vitalisiert uns richtig.
Und für wen sind welche Frühlingssportarten die besten?
Ach, ich würde erstmal sagen, Hauptsache, du machst überhaupt etwas draußen. Natürlich ist es so, dass all jene, die den ganzen Winter nichts getan haben, und dazu gibt es ja eine ganze Reihe an Menschen, die nichts getan haben, ja, weil die Couch war ja so magnetisch und so mächtig, dass die am besten eben mit leichten Ausdauersportaktivitäten einsteigen sollten, weil wir müssen ja erst immer mal so ein bisschen wieder ja belastbarer werden. Und das ist eben das Walken, das Radeln, das sind so die schönsten Sportarten, um wieder einzusteigen, Belastbarkeit wieder zu entwickeln, auch mal länger wieder etwas zu tun, auch viel mehr Sauerstoff in die Zellen hineinzutragen. Das sind sicherlich so die besten Einsteigersportarten für den Frühling.
Nun können wir uns ja nicht wettertechnisch auf einen guten Frühling verlassen. Das ist ja auch durchaus mal unberechenbar. Was ist denn die richtige Ausstattung und Kleidung für körperliche Aktivität in dieser Jahreszeit?
Ja, das ist ganz wichtig, denn der Frühling ist ja wechselhaft und es kann sehr schnell eben sich auch verändern. Das weißt du, wenn nach einem sonnigen blauen Loch plötzlich wieder der Wind auftobt und so, ne, und dann plötzlich der Regen wieder kommt oder sogar ein Graupelschauer oder manchmal sogar ein Schneeschauer. Ja, Vielfältigkeit heißt das hier, also Anpassung an alle möglichen Situationen. Aber ganz wichtig, immer so vorbereitet sein, dass man einigermaßen windgeschützt ist, also eine windgeschützte Kleidung oben drüber hat, weil Wind kühlt aus. Wir wissen ja den Windchill-Effekt. Und zum Zweiten immer eine Kopfbedeckung mit dabei haben, vielleicht irgendwo, dass die Haare eben, wenn es denn anfängt zu graupeln, zu regnen oder zu schneien, dass der Kopf nicht zu stark auskühlt. Und das Dritte ist, nicht zu warm anziehen, also auf der Haut immer etwas haben, was die Haut trocken hält, Funktionsoberteil. Und vor allen Dingen immer, wenn man wirklich losgeht oder läuft, immer so ein bisschen fröstelnd loslaufen. Ist zwar ungewöhnlich, aber wir wissen ja, wenn wir sportlich aktiv sind, erhöht sich die Körpertemperatur. Und dementsprechend so die ersten 5 Minuten kann man ruhig so ein bisschen frieren, frösteln. Das ist nicht so schlimm, weil dann schwitzt man auch nicht so viel. Also nicht zu stark isolieren, also nicht den Friesennerz schon beim Laufen direkt von Anfang an anhaben, sondern wirklich hier ein bisschen flexibler agieren und vor allen Dingen auch viel Luft am Anfang durchlassen, damit der Schweiß auch von der Haut möglicherweise schnell wegkommt.
Aber verkrampfen die Muskeln nicht auch ein bisschen bei Kälte?
Doch, aber man wärmt sich ja auf und du fängst ja nicht direkt mit einem Sprint an, wenn du losläufst. Das heißt also, du musst schon zu Beginn ja dich aufwärmen ein wenig. Und das kannst du ja beim Laufen, steigst du vielleicht mit einem strammen Spaziergang oder mit einem leichten Traben ein. Und erst wenn du ein bisschen aufgewärmt bist, dann gehst du in dein normales Lauftempo hinein.
Bei welchen Wetterbedingungen trainieren wir eigentlich am besten?
Ach ja, das hängt natürlich damit zusammen, was möchtest du, aber es sollte eine Temperatur sein, wo der Körper nicht zu stark gefordert ist. Also nicht zu kalt ist das eine und zum Zweiten auch nicht zu warm, denn dann schwitzen wir ja zu viel. Wir wissen, dass beispielsweise ja, wenn du eine Ausdauerbelastung hast, es immer in der Regel zwischen so um die 15 bis 18 Grad die beste Temperatur ist. Warum? Weil der Körper während der langen Belastung nicht zu stark erhitzt durch die Außentemperatur. Auf der anderen Seite wissen wir, wenn du eine Sprintleistung erbringen musst, Schnelligkeits- oder Kraftübungen machen muss, dann ist das am besten zwischen 20 und 23, 24 Grad, weil du dann eben deutlich geschmeidigere Muskeln hast, besser durchblutete Bindegewebe hast und eben kein Kältereiz auf diese sensiblen Muskeln einfach ausgeübt wird. Sehen wir im Bereich des Fußballs beispielsweise oder auch des Tennisspiels, also wenn diese Temperatur so um die 20 Grad herrscht, dann ist gerade Schnelligkeitsanforderung am besten möglich.
Die schaffen es aber auch bei der schlimmsten Hitze noch, Höchstleistung zu erbringen.
Und sogar auch bei Kälte. Da sieht man schon, wie stark der Körper in der Anpassung ist. Ja, der ist ja schon sensationell. Und immer haben wir 36,6 Grad plus Körpertemperatur, egal wie warm oder wie kalt es da draußen ist. Der Körper schafft das schon.
Welchen Unterschied macht es, ob wir uns am Meer, in den Bergen, an einem See oder im Wald bewegen?
Ja, erst einmal gibt es frische Luft. Das ist erstmal grundsätzlich an allen Plätzen möglich, die du gerade genannt hast. Aber du wirst ja auch selber merken, wenn du in einer Wassernähe bist, ist die Luft anders, ist feuchter beispielsweise, ja, oder am Meer salzhaltiger. Und insofern hast du ja da unterschiedliche Atemluftqualitäten, die sich positiv auswirken können. Insbesondere, wenn du beispielsweise ja im Frühling, wo viele Blüten herumkreuchen und fleuchen, allergene Stoffe also in der Luft sind, ist es in Meer- oder in Seenähe besser, weil die Luft erstens feuchter ist und zum Zweiten eben deutlich reizarmer auch insbesondere an den Seen ist. Da erkennst du schon, ja, dass du, wenn du im Wald unterwegs bist, wo viele, viele Sporen und Blüten und Allergene herumschwirren, ist es manchmal belastender, als wenn du beispielsweise an Seen oder am Meer unterwegs bist. Nicht umsonst sind ja auch die Kuren gerade für Atemwegsprobleme am Meer so beliebt, weil das eben eine möglichst reine und klare Luft ist.
Du sagtest ja, du machst gerne Sport in den Bergen. Die Höhenluft macht dir nicht zu schaffen?
Da kann man sich auch dran gewöhnen, ne? Also Höhe ist ja nun nicht gleich Höhe. Und wir wissen ja, dass solange du keine Herz-Kreislauf-Erkrankung hast, die habe ich nicht, zum Glück toi toi toi, bis 2000 Meter überhaupt kein Problem in der Regel darstellt. Bei jedem Flug, den wir unternehmen, liegen wir auch etwa bei einer Höhenluft von etwa bei 2000 Metern ungefähr. Kann man ja auch gut tolerieren. Ja, höher schwierig, da muss man sich anpassen, aber nicht umsonst gehen Sportler ja auch gerne ins Höhentrainingslager, weil die Höhe ja auch einen positiven Reiz darstellt. Und da muss man sich dran gewöhnen, man muss die Belastung ein wenig anpassen, aber dadurch ist der Körper in der Lage, danach mehr Sauerstoff zu transportieren, weil einfach mehr rote Blutkörperchen entstehen und durch die Höhe haben wir also ein größeres Sauerstofftransportvolumen, was uns wieder leistungsfähiger macht. Das nutzen ja gerade Ausdauersportler und Sportlerinnen.
Wie wirkt sich eigentlich Kälte? Wir sind jetzt weit entfernt davon. Wir freuen uns alle auf den Sommer. Aber wie wirkt sich eigentlich Kälte auf das Sporttreiben aus?
Kälte ist ja immer auch ein Reiz, den der Körper möglicherweise immer beantworten muss mit mehr Wärmeproduktion. Dabei hilft der Sport natürlich, weil durch die Muskelarbeit wird sowieso mehr Wärme produziert. Das heißt also, sportliche Aktivität fördert erst einmal die Körperreaktion auf die Kälte, unterstützt sie, so kann man es praktisch sagen, weil eben der Muskelmotor Wärme produziert. Auf der anderen Seite ist gerade richtige Kälte für die Atemwege immer ein Problem. Wir sehen ja beispielsweise, wenn wir uns die Bilder nochmal von den Biathleten oder von den Skilangläufern und Langläuferinnen uns anschauen, da leiden echt viele unter Atemwegsproblemen, unabhängig vom Sport. Fast asthmatische Phänomene treten dort häufig auf, weil einfach diese eiskalte Luft häufig zu einer Zerstörung oder zu einer Schädigung der kleinen Alveolen, das sind die kleinen Lungenbläschen, führt. Und dadurch entstehen dann möglicherweise durch die Kälte in der Lunge eben solche Probleme. Heißt also auch hier immer ein bisschen angemessen zu belasten und gerade auch die Atemwege ein wenig zu schützen. Zum Beispiel, indem man dann einen Schal vor den Mund bindet. Wenn man jetzt auch nochmal Skilaufen war in einer Höhe vielleicht über 3000 Meter, wo der Schnee noch liegt, dann muss man immer gerade an den kalten Tagen aufpassen, dass die Atemwege einfach nicht überbeansprucht werden.
Stimmt das wirklich?
Wer Sport macht, lebt länger, heißt es. Stimmt das wirklich, trotz Abgase und Smog, wenn ich in der Großstadt Sport treibe?
Also erstens stimmt natürlich, wer Sport treibt, lebt länger. Das wissen wir in der Regel. Durchschnittlich 6 bis 8 Jahre kann man sich hier mal zusätzlich wirklich auf das Lebensalter schreiben, wenn man es denn richtig macht. Zweitens, ja, die Umweltverschmutzung ist natürlich ein Problem. Ja, das wissen wir auch. Und die wird ja nicht kleiner, sondern eher größer. Zum Glück reagieren wir da gerade drauf über vernünftige Klimaschutzprogramme, über eine veränderte Mobilität auch in den Großstädten, über Vergrößerung von Grünflächen. Also da achten wir ja zum Glück mittlerweile drauf. Wenn ich mich noch daran erinnere, wo ich als Zechenkind irgendwie groß geworden bin. Ich bin im Ruhrgebiet geboren, wie da die Luftverschmutzung noch war, Ende der 50er, Ende der 60er Jahre, da war noch viel Ruß in der Luft. Ja, das hat sich ja zum Glück schon deutlich verbessert. Ja, aber auf der anderen Seite ist es in der Tat so, dass Großstädte eben von der Luft her eine deutliche qualitative Unterschied aufweisen im Vergleich zu Landluft. Na, wenn ich hier in der Eifel zum Beispiel zum Radfahren gehe, ist das eine andere Luft, ja, als bei uns hier in Köln. Aber trotz allem heißt das nicht, dass ich deswegen gar keinen Sport treiben sollte. Und natürlich Forscher, auch der Universität Kopenhagen gibt es gerade noch eine Studie, die haben wieder belegt, ja, auch Sport in der Großstadt hilft, Leistungsfähigkeit zu verbessern und Gesundheit zu erhalten. Besser als nichts zu tun, also eine Ausrede, dass man in der Großstadt eben nicht die Möglichkeit hat, weil es da so gefährlich ist. Nein, das stimmt nicht. Allerdings würde ich auch nicht an den Hauptstraßen entlanglaufen, sondern dann würde ich mir eben Gegenden suchen. Das gibt's ja in jeder Stadt, wo es denn doch leichter und auch mit frischerer Luft versorgt möglich ist.
Wir haben jetzt über die Luft gesprochen. Der Lärmpegel ist natürlich in der Großstadt auch wesentlich höher und der Stresslevel natürlich auch. Mhm. Welchen Einfluss haben denn diese Faktoren auf unser Sporttreiben?
Ja, Lärm ist ja wirklich ein Stressor, der ja auch ein echtes Problem darstellt, weil, auch das muss man sich vorstellen, die Augen können wir schließen, das Ohr nicht. Das Ohr ist immer auf, ja, immer on air. Und dementsprechend wissen wir ja, dass auch Lärm ein echter Risikofaktor ist für bestimmte Erkrankungen. Wir wissen, dass viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf den Stressor Lärm zurückzuführen sind. Nicht umsonst kennen wir die Diskussion ja mit den Flughäfen seit vielen Jahren berechtigterweise. Dieser Lärm macht krank, eindeutig so. Wenn es denn so ist, dann sollte man sich bewusst eben auch beim Laufen nicht wieder mit großen Kopfhörern versorgen und sich dann noch viel, viel Musik auf die Ohren hauen.
Machen ja viele.
Sondern dann wirklich mal auch dem Ohr ein wenig Naturgeräusche geben, die doch abwechslungsreich sind, die auch nicht so intensiv sind, die so als Hintergrundgeräusche dann wunderbar funktionieren. Und auch hier heißt es, such dir doch, die gibt's in der Stadt ja auch, ein paar ruhigere Zonen. Denn Parks, wie bei uns hier in Köln, der Stadtwald, der ist ja ein bisschen weit weg vom Großstadtlärm. Und diesmal zu erfahren oder auch mal am Wochenende rauszufahren, ist wirklich Wellnesskur für unsere Ohren und auch für unser Gehirn. Denn auch das braucht mal Ruhe. abschalten. Und vor allen Dingen, wir wissen ja, wie Stille, wie schön das ist. Und viele Menschen kennen ja gar keine Stille mehr. So richtig, die richtige Stille, die erleben wir in den Bergen und genießen sie. Also auch hier sollten wir immer diese mal suchen, weil auch das hat einen gesundheitlichen Effekt.
Wir in Hamburg laufen, radeln, wandern ja um die Alster oder an der Elbe, ihr wahrscheinlich am Rhein entlang hier in Köln.
Ja, oder am großen Stadtpark, den Adenauer mal angelegt hat, der ist ja, wie im Englischen Garten in München, Lebensraum, der sich wirklich richtig lohnt, den zu nutzen, machen die Menschen hier in Köln auch.
Genau, also letztlich bietet ja wahrscheinlich jede größere Stadt einen Park oder einen Fluss oder einen See. Außerdem erobern ja gerade auch zunehmend so Natursportarten die Städte. Welche zum Beispiel?
Ja, also es gibt ja so Urban-Outdoor-Sport, das ist ein klassischer Trend. Also das heißt ja, dass also Sport in der Stadt gemacht wird. Da sind ja einige Sportarten neu entstanden, wie Parkouring beispielsweise. Da nutzt man quasi die Hindernisse der Stadt, wie Brücken, wie Geländer, wie Treppen, wie Wände, um bestimmte sportliche Aktivitäten auszuführen. Oder nehmen wir mal das Beispiel ja auch Skaten. Auch das findet ja in der Stadt statt, sozusagen. Dort sind ja auch viele Parcours in den Städten gebaut worden, um Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, dort ihren Sport auszuführen. Oder BMX-Stationen, also mit den kleinen Rädern beispielsweise. Das sind ja klassische Urban Sport Activities, ja. Großer Trend. Finde ich aber auch erstmal grundsätzlich gut, dass Bewegung dort stattfindet, wo Menschen leben. Ja, und nicht nur am Stadtrand. Das hat ja auch Vorteile. Weil, wenn es am Stadtrand ist, gerade in großen Städten, muss man ja erstmal dahin. Das heißt also, ich würde mir schon Bewegungsräume wünschen, die von den Stadtplanern mitgedacht werden, die wirklich dort stattfinden, wo die Menschen leben. Also wir müssen wieder neue Kontexte schaffen. Und nicht nur für die Autos, Parkplätze, sondern für die Menschen Spielplätze. Und auch hier, was ich überhaupt nicht verstehe, ist wirklich, dass wir überall Kinderspielplätze haben, die auch vorgeschrieben sind. Aber die enden ja, dann steht da für Kinder ab 10 Jahren, die dürfen da nicht mehr drauf. Oder Kinder ab 12 Jahren. Hä? Ja, wo sind wir denn hier? Dann sollten sie vernünftige Geräte schaffen, die das möglich machen. Also, wir brauchen eben Spielstätten, Sportstätten, dort, wo Menschen leben. Ich weiß, dass einige sagen wieder, hoch, dann entsteht ja Lärm, wenn dann irgendwie so ein Ball wieder titscht oder vielleicht bei mir im Vorgarten landet. Ja und, liebe Menschen, das ist doch wohl nicht schlimm. Aber wir brauchen Bewegungsmöglichkeiten, wie wir sie früher auf der Straße gehabt haben. Der Fußball ist auf der Straße entstanden, Straßenfußball. Das war so, ja. Und das ist bisher deswegen so erfolgreich, weil es so war. Und mittlerweile finden wir die Sportstätten irgendwie am Stadtrand, wo sie bloß keinen Lärm machen, aber da sind sie nicht richtig angesiedelt, meines Erachtens. Also sie gehören in die Wohnräume und in die Wohnflächen hinein, weil Urban Outdoor, das ist eine richtige Lebensphilosophie, die unsere Jugend auch wirklich sucht.
Wer hätte das gedacht?
Wie wirkt sich eigentlich der Untergrund aus? Ob wir nun auf einem Waldweg laufen oder wandern oder auf Asphalt. Was bedeutet das für unsere Gelenke?
Es gibt keine einzige Studie, die belegt, dass bei einem intakten Gelenk Asphaltlaufen für den Organismus schädlicher ist als Waldlaufen. Denn der Wald hat ja auch seine Gefahren. Der ist zwar vielleicht augenscheinlich ein wenig weicher als Asphalt, aber da gibt's verschiedene Möglichkeiten, das zu kompensieren. Entweder über Schuhwerk oder noch besser, indem man Muskulatur ausbildet, die einen Stoßdämpfer darstellt. Und dann ist der Asphalt auch überhaupt kein Problem. Und wir wissen, dass alle Läufer und Läuferinnen, die das ein Leben lang gemacht haben, wunderbare Möglichkeiten einfach haben, alles abzufangen. Die haben keine Gelenkprobleme. Gelenkprobleme haben all jene, die nicht laufen, viel zu wenig ihre Gelenke bewegen. Also das anzuführen, halte ich für ein falsches Argument. Der Waldboden hat eben aufgrund seiner Unregelmäßigkeiten, Unebenheiten auch weitere Probleme, wo ich zum Beispiel gar nicht in den dunklen Stunden laufen kann oder auch radeln kann. Also ich sollte die Sportstätte nutzen, die mir zur Verfügung steht. Und sei es mal eben auch ein Radweg, der asphaltiert ist, auch auf dem kann ich natürlich laufen. Das mache ich auch häufiger schon mal, weil er mir einfach dann sicher Untergründe gibt, insbesondere wenn es dämmert. Dann laufe ich lieber dort als auf dem Waldboden. Ja, der Knorpel und der menschliche Organismus mit seinen Muskeln, der kann das wunderbar abfedern.
Gibt es eigentlich wissenschaftliche Studien dazu, ob Indoor- oder Outdoor-Sport effektiver ist?
Das kann man überhaupt nicht beweisen.
Nee,
weil es ist höchstens mental ein Unterschied. Aber der Körperzelle ist es egal, ob du auf dem Laufband 10 Kilometer läufst oder ob du das irgendwie im Stadion machst, also auf der Laufbahn. Das weiß die Körperzelle nicht. Die weiß nur, Anja ist unterwegs. Ja, und ich muss Energie produzieren. Aber auf der anderen Seite haben natürlich die Outdoor-Sportarten andere Reize zusätzlich. Ja, wie Licht, wie Luft, wie Wind, wie Regen, wie Schnee. Und die üben dann einfach auch noch andere Reize auf den Organismus auf, wie zum Beispiel eine intensivere Stimulation des Immunsystems. Ja, wie zum Beispiel eine intensivere Stimulation der Atemwege, der Lunge. Denn wir wissen ja schon, es ist ein Unterschied, ob du immer bei 21 Grad im Fitnessstudio trainierst auf dem Laufband oder ob du einfach mal bei 0 Grad oder mal bei 30 Grad läufst. Das zieht ganz andere Mechanismen einfach nach sich, auch Körperregulationsprozesse nach sich. Insofern ja, Umweltreize üben zusätzlich einen positiven Reiz aus, in der Regel, den man ab und zu auch wirklich dem Körper zumuten sollte. Denn immer nur in 21 Grad klimatisierten Räumen, das ist auch nicht die richtige Strategie.
Also sollten wir lieber in der Mittagspause an die frische Luft gehen, statt eine halbe Stunde im Fitnessstudio zu verbringen.
Das kann man so nicht sagen. Also ich würde nicht sagen, dass es schlechter ist, im Fitnessstudio in der Mittagspause zu stehen. Ich sollte beides tun. Ja,
das habe ich mir gedacht.
Ja, beides. Das heißt, also es ist viel wichtiger, auch schon mal die Umweltreize mitzunehmen. Aber wo man sich bewegt, das ist mir egal. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen oder um die Ecke meines Büros irgendwo ein Fitnessstudio ist und da kann ich eben mal hingehen in der Mittagspause, ist das für mich eine ideale Möglichkeit, das Training nachzuholen. Aber auf der anderen Seite brauche ich auch diese Umweltreize. Als wir in der Corona-Zeit so alle viel an unser Zuhause gebunden waren, was daraus jetzt im Nachhinein für viele Immundefekte, in Anführungsstrichen Immunschwächen resultiert sind, weil wir einfach zu wenig Reize dafür hatten. Und das bietet die Umwelt da draußen deutlich intensiver. Also raus, halte ich für sehr wichtig. Aber additiv, nicht alternativ.
Nichtsdestotrotz, nenn uns doch nochmal die Vorzüge eines Fitnessstudios.
Ja, da gibt es eine ganze Reihe natürlich. Das heißt, erstmal ist es in der Regel, wenn man das Fitnessstudio so beschreibt, wie wir es alle so im Kopf haben, ist es die beste Möglichkeit, Muskulatur gut zu trainieren. Ja, wir können ganz gezielt Muskelreize setzen mit individueller Belastung, mit kontrollierten Gewichten, mit sicherem Gerätepark und vor allen Dingen in der Regel ist auch Personal da, die uns häufig kontrolliert. Darüber hinaus gibt es weitere Effekte, auch Ausdauertrainingsgeräte, die ich insbesondere bei schlechten Wetterlagen alternativ nutzen kann. Wenn ich mal draußen nicht laufen kann, weil der Schnee zu tief ist oder das Glatteis einfach zu intensiv ist, dann kann ich dort wunderbar mein Training fortsetzen. Drittens, ich habe dort ein vielfältiges Kursangebot, wo ich eben auch unterschiedliche Möglichkeiten habe, von tänzerischen Angeboten hin zu Muskeltrainingsübungen, von Herz-Kreislauf-Aktivitäten wie beim Cycling beispielsweise und beim Spinning und was es so alles gibt. Also ich habe sehr vielfältige Angebote, auch wenn ich zum Beispiel bestimmten Problemen einfach etwas entgegnen möchte, wie eine Rückenschule beispielsweise oder Beweglichkeitsförderung oder Gleichgewichtsübungen. Das heißt also, das Arsenal an Fitnessübungen oder an Fitnessmöglichkeiten ist einem Studio in der Regel sehr groß. Der Blumenstrauß sehr bunt, sodass man da sehr viel finden kann. Und das, was ich auch immer sehr schön finde, ist, deswegen gehe ich auch regelmäßig dahin, es gibt soziale Kontakte. Das heißt, ich treffe dort immer meine Menschen, ähnlich wie im Verein natürlich auch, aber ich treffe Fitnessstudio aufgrund dessen, weil der Durchlauf einfach größer ist, auch schon mal andere. Nicht immer nur diejenigen, die in meinem Verein immer direkt neben mir auch auf der Gymnastikmatte liegen. Also hier ist mehr Vielfältigkeit gegeben. Das sind sicherlich Vorteile, die genießen ja gerade die jungen Menschen sehr intensiv, weil es auch eben eine Sozialbörse ist.
Welche Rolle spielen im Fitnessstudio Licht, Farben und Raumgestaltung für unsere Motivation?
Das sollte man immer mit beachten, denn ich glaube, dass wir alle, das wissen die Architekten und Innenarchitekten natürlich besser als ich, dass Raum und Farben, das wissen wir von zu Hause auch bestimmte Stimmungen produzieren und provozieren. Ja, das heißt, wir haben aktivierende Farben, wir haben beruhigende Farben. Und insofern, das ist schon in der Tat so. Deswegen ist sicherlich auch insbesondere darauf zu achten, dass das Fitnessstudio auch hier richtig ausgerichtet ist und ausgestattet. Auch Licht hat ja einen großen Effekt. Mhm. Weil Licht ist ja einer der wichtigsten Trigger für bestimmte Biorhythmen in unserem Körper. Und insofern sollten wir da auch darauf achten, dass wir hier ausreichend eben ja Stimulation haben, insbesondere wenn wir trainieren. Es darf nicht zu hell sein, nicht zu grell sein, aber vor allen Dingen auch nicht einschläfernd. Also Romantik braucht man im Fitnessstudio nicht, beispielsweise. Also wenigstens nicht auf dem Trainingsgerät. Ja, und das Letzte ist natürlich, das hast du angesprochen, die Luft. Und da braucht das Fitnessstudio eine vernünftige Anlage, dass wir eine ständige Umwälzung haben, denn der Muff in solchen Studios kann ja schon mal ziemlich ansteigen, weil wird viel Schweiß produziert. Und insofern, glaube ich, muss die Klimaanlage wirklich sehr herausragend sein. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass wir hier die Möglichkeit haben, was viele Studios leider nicht haben, dass das Fenster mal geöffnet werden kann, um wirklich Frischluft hineinzulassen. Also wir brauchen Luftumwälzung und das so häufig wie möglich.
Gibt es da denn Vorgaben eigentlich für Luftqualität oder Filter?
Also es gibt sicherlich Vorgaben, die mir jetzt nicht so präsent sind, aber große Anlagen, da wird natürlich berechnet, wie viele Menschen sind dort möglicherweise drin, maximal und minimal. Und daraus berechnet sich natürlich auch das Volumen der Anlage, die dort stattfinden muss. Also es gibt Vorgaben, das finde ich auch richtig, dass es diese gibt.
Viele Fitnessstudios haben ja auch häufig Glasfronten. Mhm. Wie wichtig ist eigentlich der Ausblick aus dem Fenster, wenn wir trainieren?
Ja, ich mache das auch ganz gerne. Wenn ich zum Beispiel im Fitnessstudio auf dem Laufband stehe, schaue ich gerne nach draußen, um so ein bisschen den Kontakt auch zur Umwelt zu haben. Also ich finde es total langweilig, nur auf eine Wand zu schauen. Oder noch langweiliger finde ich, irgendwie immer auf einen Fernsehmonitor zu schauen. Allerdings lenkt es natürlich ab, viele gucken ja Fernsehen oder ich sehe auch viele, die lesen da. Ja, was ich gar nicht verstehe, weil da verändert man sich bezogen auf seine körpereigene Wahrnehmung doch ziemlich massiv. Das heißt also, ich würde mir immer eine Symbiose wünschen, von was nehme ich von meinem eigenen Körper wahr und wie ist der in die jeweiligen Belastungssituation, wie reagiert er da? Und das so ein bisschen mit Bildern aus der echten Umwelt halte ich für sehr förderlich, weil es eben dann doch so eine gewisse Bindung zur Natur mir ermöglicht und mich aus der Kunstsituation so ein wenig herausbringt.
Verspiegelte Wände, so hat meine Studie ergeben, sorgen offenbar nicht für größeres Wohlbefinden beim Training. Selbst Frauen mit einem positiven Bild vom eigenen Körper fühlen sich nach einem Workout schlechter, wenn sie vor einem Spiegel trainiert haben. Was sagst du dazu?
Ja, ein Spiegelbild führt mir ja vieles vor, was ich gar nicht sehen möchte. Das ist ja so, ja. Und zwar ungefiltert. Und gerade im Fitnessstudio geht es ja sehr viel um Ästhetik. Und da erkennt man ja immer irgendwo, du hast es ja gerade auch von Frauen gesagt, eine Schwäche. Nicht umsonst gehen viele Frauen genau aus dem Grunde in die Studios, um ihre Schwächen zu bekämpfen. Aber sie bekommen sie ja durch das Spiegelbild ständig vorgeführt. Das ist wie bei einer Waage, wo du ja auch immer wieder die Zahl siehst und fast jeden Morgen frustriert von der Waage steigst. Haben wir in unserer vorletzten Folge ja schon mal gehabt, dieses Thema. So, und jetzt heißt es eben ja, das Spiegelbild zeigt uns diese Realität und das macht natürlich nicht glücklich. Auf der anderen Seite, deswegen finden sich diese Spiegelwände ja häufig im Bereich des Freihandelbereichs, dort wo eben Kurzhandel und Langhandel stehen, da sind sie auch bewusst und richtig platziert. Warum? Weil man beim Freihandeltraining sehr viel mehr Kontrolle über die Bewegung haben muss. Und wenn dort ich alleine also mit schweren Hanteln quasi agiere, brauche ich schon mal ein gewisses Feedback. Und dieses Feedback erhalte ich über mein Spiegelbild. Und deswegen sind sie genau dort richtig angebracht. Selbstkontrolle während der Übung, damit ich keine falschen Bewegungen ausführe, das kann ich hier wunderbar erkennen. Und deswegen ist Fluch und Segen eben dieses Spiegelbild. Ich muss es nur richtig einsetzen.
Mal eine ganz doofe Frage.
Wann sollten wir unser Sportprogramm vom Wetterdienst bzw. der Luftqualität abhängig machen?
Nie. Ja, da gibt's doch keinen Grund. Das heißt also erstmal, das kennst du doch von der Nordsee auch. Es gibt nur schlechte Kleidung und kein schlechtes Wetter. Und das Gleiche gilt für den Sport auch. Ja. Natürlich, es gibt Grenzen. Gar keine Frage. Aber diese Grenzen sind bei uns in Deutschland so selten, dass ich wirklich so extreme Wetterlagen habe, dass ich da den Sport nicht treiben kann. Und die Luftqualität ist in der Regel auch sehr gut steuerbar, indem ich beispielsweise die frühen Morgenstunden nutze, um eben ja mit etwas frischerer Luft meinen Sport zu treiben. Anders als in den Abendstunden beispielsweise, wo schon eine Ansammlung von vielen von der Autoumwelt quasi geschaffenen Belastungen in der Luft quasi vorzufinden sind. Das heißt also, auch Allergene sind in der Regel eben morgens deutlich weniger als abends in der Luft. Und. Das heißt also, auch wenn ich die Tageszeit ein wenig anpasse, ist es gar nicht mehr so schlimm. Wir haben ja früher auch sehr intensiv die Ozonwerte beispielsweise diskutiert, die ja am Nachmittag in der Regel am größten waren. Auch hier heißt es, ja, dann mache ich es eben am Morgen. Also das, eine Ausrede, das zu nehmen, das braucht man nicht. Letztendlich nicht, das ist falsch. Wenn ich mir wichtig bin, dann geht's auch so.
Also kannst du uns gar keine Tricks verraten, wie wir anwenden können, um körperlich aktiv zu werden, wenn wir eben nicht zu voller Tatendrang oder guter Stimmung sind?
Nee, der Trick ist ganz einfach. Wenn du es getan hast, geht's dir besser. Das Wetter oder andere Dinge, die wir dann vorschieben, ist ja nur, dass es uns in dem Sinne eine Ausrede bietet, es denn nicht mehr tun zu müssen. Ja, und daran erkennt man schon, okay, ich habe gar nicht die intrinsische Motivation, es zu tun. Und die muss ich einfach erfahren. Und deswegen ist für mich wirklich das Allerwichtigste, macht den Sport doch bitte immer so, dass ihr ein positives Gefühl erfahrt. Ja, und dass es wirklich zu einem positiven Erlebnis wird. Und geht mit offenen Augen und Ohren und mit einem offenen Geruchssinn durch die Natur. Und es wird euch so viel schöne Informationen geben, dass es wirklich zu einem sinnlichen Erlebnis wird, wenn ihr es denn macht.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Kannst du uns zum Schluss eine Übung vorschlagen, die wir draußen machen können? Und erklären, warum diese Übung besonders effektiv ist.
Wir hatten ja früher diese wunderbaren Triptychpfade überall in den Wäldern, in den Parks und so. Ne? Zum Glück stehen aber heute Parkbänke überall rum. Und die kann ich natürlich nutzen. Und diese Parkbank kann man beispielsweise ja auch dahingehend nutzen, indem man sich auf die Sitzfläche oder oben auf die Lehne quasi abstützt, je nachdem, wie muskulär man fähig ist. Geht man auf die Sitzfläche mit beiden Händen und macht einen Liegestütz, ist es etwas schwerer, als wenn man sich an die Rückseite der Bank stellt und dann oben an die Lehne fasst. Da ist etwas leichter, weil der Körper nicht so flach liegt. So kann man differenzieren. Das heißt also, die Parkbank als Liegestütz unterstützende Maßnahme einfach zu nehmen, ist wunderbar. Ja? Und wer ganz gut ist, der geht sogar auf den Rasen runter, weil das ist dann die Steigerung davon. Also wir haben drei Möglichkeiten, quasi die Parkbank oder die Nähe der Parkbank für ein Training der Oberarme und der Schultern einfach zu nutzen und einzusetzen.
Vielen Dank, Ingo. In der nächsten Folge geht's mal wieder um Quickies. Ich möchte dann von dir wissen, welche einfachen und schnellen Übungen uns helfen, unseren Körper von Kopf bis Fuß fit zu halten.
Ja, das Schöne ist, dass das mit ganz einfachen Dingen auch wirklich geht und da freue ich mich auf die Folge, denn dann gibt's keine Ausreden mehr danach.
Nein, das stimmt. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt fit und gesund.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.